zu Deutsch. Willkommen im Thomasius Club, einer Veranstaltung durchaus ohne Fußball und heute gewissermaßen auch ohne Buch, jedenfalls ohne publiziertes Buch. Wir sind also jetzt in der geheimen Werkstatt eines Manuskriptes, einer Autorin, die vielleicht nach der Diskussion nochmal in Skrupel stürzt, ihren Texte überarbeitet. Willkommen, Annette Schardt-Seifert.
Vielen Dank, Ulrich.
So, die zwei anderen Ansagen. Das erste, wir grüßen und danken unserem Sponsor, diesmal ohne Buch. Und zweitens, das Publikum ist zu Interventionen aufgerufen. Das scheint mir heute deswegen besonders wichtig, weil die versammelte japanologische Kompetenz hier wahrscheinlich 100-mal größer ist als die von uns beiden. Und noch etwas anderes, wir stehen nicht nur in Konkurrenz zum Fußball, sondern auch zu einer Sendung, die im Ersten bei Frank Plassberg heute Abend stattfinden wird und die handelt, oh Wunder, von der Krise der Männlichkeit. Also vielleicht schafft die Technik ja noch irgendeine Konferenzschaltung, da könnten wir in die Sendung eintauchen. So, das Buch. Manche Menschen werden sich an diesen Umschlag hier erinnern. Da steht VEB-Kartonagen Quedlinburg. Damit habe ich mein zwangsumgetauschtes Ostgeld investiert. So, und dieses Buch hat den Titel Die Krise der Männlichkeit und behandelt von etwa 1868 angefangen bis in die Gegenwart Männerbilder und Männerkrisen. Und Sie haben ja das eben schon gesagt, inzwischen schallt es einem überall entgegen mit der Krise der Männlichkeit. Sie haben die aber entdeckt, ja.
Nein, ich habe sie nicht entdeckt. Im Übrigen wird das Buch heißen Diskurs, Geschichte und Diskurs der Männlichkeit im modernen Japan, nicht Krise der Männlichkeit. Aber das ist sozusagen der Aufhänger gewesen, wo sich Männlichkeit auch selbst zum Problem wurde in der Krise.
Und das ist Ihnen in Japan besonders deutlich begegnet?
Ja, das ist nicht nur mir besonders deutlich begegnet. Ich habe sozusagen das Ohr an die Krise gelegt, wenn man das so sagen darf. Es ist vor allen Dingen nach dem Zusammenbruch der sogenannten Seifenblasenwirtschaft Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre dann in Japan ein erheblicher sozialökonomischer Umbau vorgenommen worden, der sich vor allen Dingen ausgewirkt hat, ich sage das meiner Beschäftigungswelt. Männliche Beschäftigte waren davon sehr betroffen und das hat enorme Krisen hervorgerufen, zum Beispiel in Form von stark ansteigenden, also explosionsartig ansteigenden Suizidraten unter mittelalten, älteren Männern.
Was ist das? Mittelalter und ältere Männer.
Das ist eine Kategorie, eine Personengruppe, die sich bezieht auf Männer zwischen 40 und 65.
Also eine verspätete Midlife-Crisis.
Nein, eine Midlife-Crisis ist was ganz anderes. Das ist also sozusagen, die kann jeden treffen. Die ist also nicht unbedingt an sozialökonomische Krisen gebunden, sondern das ist eine Strukturkrise, die die ganze Gesellschaft erfasst hat, aber die sich anscheinend offensichtlich an männlichen Biografien besonders dramatisch ausgewirkt hat.
Und jetzt hat man also von den Beobachtungen dieser sozioökonomischen Krise, da wird der Mann thematisch. Er wird das sozusagen, man muss da nur hingucken. Und dann muss man natürlich, um das zu verstehen, ein bisschen rekonstruieren. Ist das die Idee für das Buch?
Also die Idee für das Buch war, nicht nur die Krise der Männlichkeit zu thematisieren, sondern Männlichkeit auch aus Sicht der Genderforschung zu rekonstruieren. Ich habe mich also eigentlich für dieses Thema nicht angefangen zu interessieren durch diese sozioökonomische Krise, sondern ich habe in meiner Dissertationsarbeit, also in dem letzten Buch, was ich geschrieben habe, habe ich ja über die Aufklärung in Japan geforscht, über die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in Japan und über diese Thematisierung der bürgerlichen Gesellschaft, sozusagen der Beginn einer Moderne in Japan. Und da ist es mir also aufgefallen, dass die damaligen Denker, die sogenannten japanischen Aufklärer, sich selbst als in ihrer Männlichkeit zu einem Problem wurden. In dem Diskutieren über das, was ist Zivilität und was ist Bürgerlichkeit und so weiter. Auch gerade in dem Unterschied zwischen östlicher und westlicher Kultur. Und es gab dann Diskurse, die hießen zum Beispiel Diskussion über die Männlichkeit oder Diskussion über das, was Männer und Frauen miteinander verbindet oder Diskussion über, wir müssen unsere alte Männlichkeit ablegen. Damals eben im 19. Jahrhundert. Und das fand ich interessant. Und da habe ich gedacht, damit möchte ich mich weiter beschäftigen.
Also dann gibt es tatsächlich diese zwei Elemente, die der Titel nahelegt, Geschichte und Diskurs. Weil beim Lesen des Manuskriptes habe ich nicht ganz immer verstanden, was jetzt sozusagen der Leitfaden ist. Lese ich jetzt eine Geschichte Japans, Kulturgeschichte, wo immer die Rolle des Mannes dann beleuchtet wird, weil es wird doch sehr weitgehend ausgeholt und politische und ökonomische Verhältnisse beleuchtet. Sehr interessant, aber irgendwie nicht so ganz eng dann immer am Thema der Männlichkeit entlang. Da wird auch viel über die Frauen gesagt, über Ehe und so weiter. Oder lese ich etwas über den Diskurs, so fängt es ja auch an mit dieser Debatte. Auch das ist nicht dauernd präsent, sondern es werden wie so Momentaufnahmen gegeben, wo dann die quasi verdichtet werden in bestimmten oder verdichtet wahrgenommen werden in bestimmten Diskussionen. Also ich meine, habe ich da jetzt einfach eine Schwierigkeit, weil ich die Japanologie nicht verstehe und sozusagen deren Schwanken zwischen Texten und Geschichte, oder ist das Absicht?
Gut, ich meine, es ist, glaube ich, nicht möglich, eine kontinuierliche Geschichte der Männlichkeit zu schreiben. Also der Wolfgang Schmale hat das versucht in seinem Buch über die Geschichte der europäischen Männlichkeit von 1400 bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch ähnlich nur beleuchtet. Also hat dann zum Beispiel Albrecht Dürer beleuchtet oder andere Gestalten, die sich selbst eben da thematisieren. Und das habe ich auch gemacht. Also wobei es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, natürlich Männlichkeit zu thematisieren. Und ich habe mich auch mit schon vorhandenen Forschungen über Männlichkeit erstmal auseinandersetzen müssen und habe die ja auch mit einbezogen in diese Arbeit. Aber ich habe mich eigentlich im Wesentlichen, zumindest glaubte ich das getan zu haben, gestützt auf die Entwicklung eben der bürgerlichen Männlichkeit beziehungsweise der Mittelschicht gesellschaftliche Männlichkeit und dem, was dann als, wie Cornell das genannt hat, also hegemoniale Männlichkeit sich entwickelt. Aber ich habe, um den Diskurs zu kontextualisieren, habe ich das etwas historisch angelegt, also mit Vormoderne, dann Meiji-Zeit, Beginn der Moderne und dann so bis in die Gegenwart hinein. Aber das ist natürlich nicht möglich, da auf, was weiß ich, gut 200 Seiten das jetzt umfassend abzuhandeln, dass auch du das verstehst, weil dazu muss man dann sozusagen auch den Kontext der japanischen Geschichte vielleicht noch besser kennen.
Okay, jetzt muss, ja, natürlich, das muss man natürlich. Man muss dann wissen, wenn dauernd von Meiji-Zeit geredet wird, wann das dann ungefähr ist, ja. Das unter Japanologen ist das derartig klar, dass es nirgendwo mal irgendwie ansatzweise erklärt wird. Ne? Also gut, diese Defekte haben andere Wissenschaften auch, die so ihren Jargon haben und ihre Begriffe. Aber wir sind ja hier im Thomasius-Club, ne? Und da wird ja Deutsch geredet. Also auch im übertragenen Sinne wird hier alles ein bisschen deutlicher gesagt und verständlich gemacht. Und diese Anwaltsposition nehme ich gerne ein und würde jetzt nochmal fragen, also das Buch ist ein Beitrag, das würde mir einfach helfen zu verstehen. Das Buch hat einen bestimmten Inhalt, klar, da reden wir gleich noch drüber. Es hat aber auch einen Gestus, es problematisiert etwas. Ja? Ist das eine Problematisierung, wo viel westliche Perspektive drin ist, oder ist das eine Diskussion, die genauso auch in Japan läuft? Und sozusagen knüpft das auch an eine Diskussion in Japan an? Würde so etwas, zum Beispiel würdest du einen Vortrag halten können, dort aus deinem Buch, und das würde dann auch außerhalb des akademischen Kreises wahrgenommen oder ja. Schon so?
Ja, selbstverständlich, gar kein Problem. Aber es gibt nicht die Perspektive auf Männlichkeit. Die gibt es nicht. Jede nimmt ihre eigene Perspektive ein und es gibt da sehr diverse Perspektiven. Und zum Beispiel gibt es eine überbordende Forschergruppe von westlichen Forschern, die vornehmlich also in USA, Australien angesiedelt sind, die beschäftigen sich eigentlich fast nur mit der Frage, Geschichte der Homosexualitäten zum Beispiel, ja, oder Transgender oder so. Und das habe ich jetzt nicht in den Fokus so gerückt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es andere, die würden sich selbst als männerbewegte Männerforscher sehen, also im Sinne der Man's Lib und quasi so eine Art feministische Perspektive in der Selbstreflexion richten. Ich habe aber genau diese Gruppe, also zum Beispiel die männerbewegte Männerforschung, auch kritisch, glaubte ich zumindest, kritisch beleuchtet, als Diskurs behandelt. Ich bin nicht selber Bestandteil der männerbewegten Männerforschung, sondern ich habe diese auch als Bestandteil eines Diskurses betrachtet.
Da Sie ja so ein relativ ausführliches Methodenkapitel am Anfang verfasst haben, dann doch nochmal die Frage: Nach allem, was wir heute über Queer und Trans und Gender wissen, kann man denn überhaupt noch von Männlichkeit reden als Kategorie?
Ja, klar, die Frage musste kommen. Männlichkeit als Kategorie ist in der Tat problematisch. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann auch gemerkt, das ist keine Kategorie, mit der man sozusagen exklusiv ausschließend arbeiten kann, sondern Männlichkeit ist eben, wenn es aus der Genderforschung betrachtet und dekonstruiert wird, ist es natürlich zumindest seit der Moderne gebunden an Weiblichkeit und an Familie und an Haushaltsvorstand und so weiter. Es kann also auch nicht ohne solche Kontexte debattiert oder diskutiert werden. Dennoch muss man sich fragen, also welchen Sinn macht es, diese Kategorie wissenschaftlich zu verwenden? Und sehr häufig wird eben Männlichkeit verwechselt, gerade auch in der Alltagssprache. Wenn wir über Männlichkeit sprechen, dann denkt jeder Mann natürlich, ah, ich bin gemeint, ja, ich werde problematisiert und thematisiert und dann bin ich auch oft gestoßen auf so einen gewissen Widerstand. Natürlich ist Männlichkeit auch gebunden an reale Männer, aber eigentlich geht es um eine Struktur, also die strukturelle Verfassung von Männlichkeit. Was ist das? Und im Grunde genommen, wenn wir über die bürgerliche Gesellschaft reden, auch über Europa sprechen, über Aufklärung sprechen, dann verschwindet in gewisser Weise auch Männlichkeit als eine Kategorie, an die bestimmte Werte geknüpft werden, weil, und das ist ja im Selbstentwurf sozusagen der bürgerlichen Gesellschaft auch enthalten, Männer sollen sich nicht mehr als Geschlechtswesen definieren, sondern der Status des Mannes, des bürgerlichen Mannes, soll sozusagen geschlechtsfrei definiert sein. Gleichzeitig wird aber das Geschlechtliche an die Frau delegiert im bürgerlichen Gesellschaftsdiskurs.
Wir reden jetzt von Deutschland oder Japan?
Wir reden jetzt von der europäischen Aufklärung, ja, und vom Selbstentwurf der bürgerlichen Gesellschaft, der aber natürlich auch in Japan irgendwann angekommen ist und da auch zu Selbstreflexionen unter Männern geführt hat. Nicht ganz ohne Bedeutung. Und insofern ist also dieses Sprechen über Männlichkeit immer so ein bisschen deshalb empörend, weil ja dann doch vermutet wird, man wolle sozusagen den Status des Mannes wieder auf seine Geschlechtlichkeit zurückführen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, und das ist ja auch die Behauptung der Genderforschung, dass Strukturen der Gesellschaft, auch also unsere Gesellschaftlichkeit, wie wir leben, auch an Geschlecht und Geschlechtsidentität gebunden ist und dass es sozusagen nicht ausgeklammert werden kann. Und es geht um das Sichtbarmachen dieser Verknüpfung.
Jetzt haben Sie mich eigentlich bei der Lektüre auch auf die Idee gebracht. Sie erwähnen Kabuki-Theater, wo männliche Schauspieler Frauen spielen. Auch diese ganzen verschiedenen Formen von Homosexualität. Übrigens auch der Bordellbesuch kollektiv von Mönchen. War mir auch neu. Also Sie haben eigentlich sehr viele Beispiele, wo man auf die Idee kommt, dass in der Tat diese Männlichkeit als einzelne Kategorie in Japan offenbar gar nicht mehr so sichtbar ist, wie Sie das meinen.
Also da darf man jetzt nichts durcheinander werfen. Ja? Wenn es jetzt also zum Beispiel um das Phänomen geht, weiblich inszenierter Schauspieler, der Onagata im Kabuki zum Beispiel. Dann ist das sehr interessant, das ist aber nicht das Thema meines Buches, also ich habe das nur als Beispiel gebracht dafür, dass in der japanischen Gesellschaft bis auf den heutigen Tag zum Beispiel diese Kunstform des Onagata hoch respektiert und anerkannt ist. Wohingegen seit der europäischen Aufklärung in Europa die männlichen Frauendarsteller verdrängt wurden aus dem offiziellen zum Beispiel Theater. Es kommt bei uns nur noch subkulturell vor. Und das hat auch etwas mit diesem bürgerlichen Selbstentwurf im Übrigen zu tun. Und es ist interessant zu sehen, dass in Japan in der Vormoderne ganz andere, also eben nicht bürgerliche Geschlechterverhältnisse existierten. Und dann hat man sich aber in der Auseinandersetzung mit der Frage, wollen wir ein bürgerliches oder ein ziviles Land werden, natürlich damit problematisierend auseinandergesetzt. Aber die Mönche sind nicht in Bordelle gegangen. Sie haben sozusagen homophile Beziehungen gepflegt zu jüngeren Männern.
Aber offenbar hochgradig gesellschaftlich anerkannt. Ja.
Das eine ist sicher, dass da was problematisiert wurde, worauf man wieder zurückgreifen kann. Aber dann gibt es in der japanischen Gesellschaft etwas, was es so in Europa nicht gibt. Diese Industrialisierung und die damit verbundene Vereindeutigung des Mannes oder Reduzierung der männlichen Funktion auf diesen Firmenmann. Ist es, also das müsste man jetzt einfach mal sozusagen für die Japan-Unkundigen mal ein bisschen nachholen.
Wir sind hier die Einzigen.
Ist das hier tatsächlich ein so singuläres Phänomen, dass das ist diese Zahl von 97% verheirateter Bevölkerung? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele in den 60er Jahren bei uns so verheiratet waren. Sind wohl weniger, oder wie?
Möchtest du das jetzt wirklich wissen? Oder
ist das jetzt, ich will nur jetzt so nur Japan wissen. Nein, ich will das wirklich wissen.
Es ist aber interessant, sich das auch mal in Europa anzuschauen. In den protestantischen europäischen Ländern liegt die Verheiratungsrate bei maximal 70%. Deshalb, weil davon ausgegangen werden kann, dass eben zum Beispiel durch gleichgeschlechtliche Orientierung diese Leute auf Heirat verzichten. In südeuropäischen Ländern, wo eher normative Familien, also sozusagen der Druck, eine Familie zu gründen, auf allen lastet, ist auch der Verheiratungsgrad entsprechend höher.
Und, so hoch wie in Japan, oder?
Fast so hoch wie in Japan. Aber das ist eben eine normative Instanz, dass verheiratet zu sein nichts unbedingt mit Neigung oder Romantik oder Liebe zu tun hat, sondern mit Status, mit gesellschaftlichem Status. Und also Industrialisierung hat es ja auch natürlich in Europa gegeben und auch die Herausbildung des Büroangestellten ist auch in allen westlichen Industrieländern als sozusagen hegemoniales Männlichkeitsideal feststellbar. Aber ich denke, auch als sich selbst problematisierender oder erstmal noch idealisierender und dann später sich selbst problematisierender Diskurs ist der Firmenmensch, ich denke, in Japan besonders stark ausgeprägt.
Und muss man das jetzt einfach als ein historisches Phänomen hinnehmen? Also ich meine, die Auswirkungen sind dann, wenn diese Industrialisierung eben sich verändert und andere ökonomische Bedingungen herrschen. Ich bin jetzt wahrscheinlich sehr platt in meiner Erzählung, aber wenn wir dann sozusagen in die 90er Jahre kommen, wird alles sehr krisenhaft. Und unter anderem hängt diese Krise damit zusammen, dass bestimmte Bindungen, bestimmte Orientierungen, die vorher durch diese Vollbeschäftigung gegeben waren, plötzlich zusammenstürzen, zusammenbrechen.
Die Vollbeschäftigung oder das Ideal des Firmenangestellten fällt ja nicht vom Himmel, sondern ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den 50er Jahren, dann auch statistisch so verbreitet, dass man es wirklich nicht mehr nur als Ideal, sondern dann als gesellschaftliche Realität nachweisen kann. Aber mir ist es ja darum gegangen, dass in Japan schon sehr früh einsetzt der Diskurs um die sogenannte Mittelschicht zu einem Zeitpunkt, als die Mittelschicht eigentlich noch kaum vorhanden war. Also Harold Junian hat das in seinen kulturhistorischen Arbeiten sehr schön nachgewiesen. der amerikanische Japanologe, wie sozusagen in den 1910er, 1920er Jahren dann die Mittelschicht ein Ideal wurde. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell. Und das ist sehr wichtig, dass wir also, wenn wir über Mittelschicht sprechen und Männer in der Mittelschicht, nicht nur über ökonomische Kategorien sprechen, also Einkommen oder so oder Tätigkeiten, sondern über ein kulturelles Ideal. Das heißt, der Mann ist mit seinem Gehalt, und es ist eben nicht mehr Lohn, sondern Gehalt, das ist ein wesentlicher Unterschied, er ist mit seinem Gehalt in der Lage, eine Familie fast zu 100%, am Anfang auch noch nicht so, aber schließlich zu 100% zu ernähren. Das, was für uns heute aus heutiger Sicht ein normales Maß der Vollbeschäftigung ist, dass jemand also dann auch eine Familie davon ernähren kann, ist ja nicht immer auch in Europa nicht immer schon so da gewesen. Hat sich aber dann eben als Leitbild sozusagen früh entwickelt und hat sich dann auch unter Nicht-Mittelschichtangehörigen im soziologischen Sinne, sondern sozusagen auch unter der Arbeiterschaft herausgebildet. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als, wie gesagt, wir reden über 1910er, 1920er, als gleichzeitig die wenige Mittelschicht, die da war, schon wieder abstiegsbedroht war durch gesellschaftliche, ökonomische Krisen. Und das ist ein sehr interessanter, also es wurde sozusagen in der Arbeiterschaft, in den großen sich entwickelnden Industrien, wurde dann schon unter der Arbeiterschaft auch die Möglichkeit gegeben, den Männern, also zum Mittelschichtmann zu werden.
Aber ich wollte jetzt auf die jüngere Zeit.
Ja. Und, aber man muss das verstehen um das Ideal. Also warum eifern
das verstehe ich
so,
aber so
viele?
Ja. Also weil ich meine, Ideal hin oder her, soziale Verhältnisse hin oder her, das kann sich ja manchmal treffen, kann sich das nicht treffen. Das bleibt trotzdem, es macht einen Unterschied, ob ich ein Ideal entwickle, das man nicht leben kann, oder ob ich ein Ideal entwickle, das man gleichzeitig leben kann oder das gelebt wird. Wie ist es denn im Moment des Zusammenbruchs? Vielleicht verstehe ich es da besser. Was bricht denn alles zusammen? Die Realität und das Ideal bleibt und deswegen leiden die Leute, oder wie?
Ein Diskurs ist oft ja erst dann verstehbar oder wird dann erst reflektiert zum Zeitpunkt schon seiner Auflösung oder seines Zusammenbruchs. Das ist nicht nur in Bezug auf diesen Firmenmenschen der Fall. Also der Firmenmensch ist ein Ideal, aber nicht im Sinne von alle wollen unbedingt ein Firmenmensch werden, also sozusagen sie wachen auf und wollen ein Firmenmensch werden, sondern es ist ein Ideal im Sinne von ein hegemoniales Ideal. Wenn ich mich dazu entschließe, nicht ein solcher Firmenmensch zu werden, dann hat das für mich Konsequenzen, zum Beispiel der Marginalisierung, der Ausgrenzung oder des Abstiegs. Und das ist meine These, die ich generell das ist natürlich eine kritische Sicht auf Mittelschicht, zu sagen, also heute ist es so, dass der Mittelschichtsdiskurs, also nein, die Mittelschichtsexistenz selbst der Männer zu einem Risiko geworden ist, weil wir veränderte gesellschaftliche Verhältnisse haben. Und in dem Moment, wo aber noch immer die Leute sozusagen massenhaft zu Mittelschichtmännern werden, aber plötzlich merken, dass sich das gesellschaftlich vom Status her nicht mehr auszahlt, wird es natürlich zum Problem.
Sie hatten jetzt aber eben die erste Krise schon etwa 1910 situiert, und ich halte Ihnen entgegen, vielleicht ist diese aktuelle Krise ja halt nur eine weitere in einer ganz langen Reihe. Und was mich erstaunt hat, oder vielleicht verstehe ich es auch falsch, Sie schreiben irgendwo den Satz, früher war das Ideal, dem Kaiser zu dienen, und das konnte man dann relativ locker umwenden in das Ideal, ich diene meiner Firma. Und dann könnte man ja jetzt überlegen, und da wird es ja für Deutschland auch interessant, vielleicht werden sich andere Arbeitsbeziehungen entwickeln. Oder andere Deutungen dieser Beziehungen?
Natürlich, also das ist immer möglich, aber man muss sich schon fragen, warum hat sich eben diese spezifische Form der Arbeitsbeziehung entwickelt? Und in gewisser Weise ist ja die moderne Mittelschichtgesellschaft trotz vielleicht einiger Krisen oder einiger Bedrohungen, der sie ausgesetzt war, sie hat sich doch als stabiles Ideal in Japan lange Jahrzehnte nach dem Krieg gehalten. Und sie wurde auch lange nicht angezweifelt. Und sie wird auch eigentlich jetzt noch nicht wirklich angezweifelt. Die Mittelschicht wird nicht angezweifelt, im Gegenteil. Also die Familienpolitiker tun alles dafür, dass die Mittelschicht sich wieder erholt oder sie wieder stabilisiert wird. Das ist ja gerade das Paradoxe. Es werden ja eben nicht plurale Lebensformen durchdacht. Alleinstehender oder Alleinerziehender, die ja dann vom Abstieg bedroht sind, sondern es wird überlegt, wie kann man also die Mittelschicht wieder retten. Insofern ist, glaube ich, also diese Krise, die 1910er, 1920er da war, war zu einem Zeitpunkt, als die Mittelschicht noch wirklich nicht statistisch relevant durchgesetzt war, sondern wir können dann erst von einer Mittelschichtgesellschaft in dem Sinne sprechen, seit den 1970er Jahren vielleicht.
Und die ist aber jetzt in der Tat in der Krise.
Ja.
Ah ja, und das sehen Sie jetzt auch als irreversibler oder heftiger als frühere Entwicklungen?
Also die Krise der Mittelschicht oder der Mittelschichtmännlichkeit ist eine weltweite Krise. Also in allen Ländern, die unter Globalisierungsverhältnissen leben und die sozusagen Vollbeschäftigung als eine Wohlstandskategorie betrachten. Man kann das als Anpassungskrise bezeichnen. Wir könnten uns jetzt überlegen, wie es möglich werden könnte, dass wir alle auch als Alleinstehende oder wie sozusagen ein Mittelschicht-Lebensstil weiterführen können. Das ist aber nicht mein Thema, sondern das Thema dieses Buches ist, die kontextuellen Orte aufzuzeigen, wo sozusagen Diskurse auftauchen, zu denen sich dann Männer oder männliche Strukturen selbst zum Problem werden. Es geht mir nicht darum, Lösungsvorschläge dafür zu bringen, wie die Mittelschicht wieder restauriert werden kann. Das ist nicht das Thema meines Buches.
Okay. Also die Verteidigungshaltung ist jetzt klar. Es gibt das Thema des Buches und es gibt viele andere Dinge, da sollte man besser nicht nachfragen. Ist klar, die Prognose ist immer schwierig und die historische Einstellung ist ja überwiegend die dieses Buch trägt. Ja. Ich will aber jetzt gerade im Anschluss an das eben Gesagte nochmal fragen. Es gibt am Schluss, werden diese Männer erwähnt, die diese Telefonberatungen oder Beratungsstellen in Anspruch nehmen, sozusagen kurz bevor sie sich umbringen oder im Zusammenhang damit und auch problematisieren, dass sie unter sozusagen bestimmten Erwartungen an ihre Männlichkeit leiden. Es gibt dann auch in diesem Buch sozusagen, das ist einerseits sehr interessant, andererseits so schwer ein bisschen zu fassen. Also es gibt dann solche Momente, wo ich dann denke, aha, die Autorin macht sich jetzt quasi mit ihrem wissenschaftlichen Gestus und ihrer Kenntnis vieler Quellen im Grunde zu einer anderen Stimme in dieser Problematisierung der Männlichkeit, die eigentlich im Grunde aus der Gesellschaft kommt, diese Stimme. Es ist eine gesellschaftliche Stimme, sie ist da, es ist ein authentisches Zeugnis und jetzt kommt sozusagen der gute Sinn der wissenschaftlichen Distanz und blendet da drüber. Und dann kommen ein paar Seiten später, kommen dann Statistiken, dass jetzt irgendwie das zunimmt, dass die Männer und Frauen übrigens dann eben einzeln leben oder sich sehr spät verheiraten und so. Das sind diese Kurven, also die da so nach oben gehen, also immer einsamer, immer alleiner oder so etwas. Ja. Und da denke ich mir, oh, das ist jetzt wieder so eine Art andere Distanz. Ja. Da setzt sich jemand hin und lässt sich die Gesellschaft, die er beobachtet, so zusammenschrumpfen auf so ein paar Grafiken und so weiter. Das ist dann ganz weit weg. Ja. Und da sagt man, also gut, da, ne, das ist dann so globales Phänomen und so weiter. Da ist dann Japan auch gar nicht mehr da. Während vorher in diesen Stimmen dieser Männer, da war plötzlich irgendwie etwas da, was ich jetzt aus der westlichen Welt nicht kenne. Es kann es daran liegen, dass ich die entsprechenden Phänomene nicht kenne, aber es schien mir irgendwie etwas fast Dramatisches zu sein, worauf das Buch irgendwie anspielt, anknüpft, worauf es antwortet.
Trotzdem, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber selbst diese Telefonberater sind für mich auch nur Teil eines Diskurses. Und diese Männer, die sich da jetzt reihenweise umbringen, sind für mich auch nicht ein Diskurs, aber ein Kontext dieses Krisendiskurses. Ja? Aber das Thema meines Buches ist nicht zu sagen, ach, wie schlimm, dass sich jetzt jede Stunde ein Mann umbringt.
Gut, aber so. Die Aussage, die in dem Buch gerade durch diesen historischen Aufriss, zum Beispiel durch die Betonung, dass Männer nicht immer verheiratet sein mussten, dass Ehe nicht immer das Modell war oder dass eben sozusagen männliche Tugend von Stärke und ähnlich und Treue und Loyalität auch nicht immer da waren. Also das Buch zeigt doch jetzt schon allein in diesem 100-Jahre-Fokus, den es einnimmt, sozusagen, es bietet doch einen Trost für die japanischen Männer. Auch irgendwie sozusagen. Selbst die eigene Kultur hat andere Visionen gehabt, hat andere Traditionen gehabt. Ist das ein Nebensinn oder?
Ja, wenn du das so liest, dann klar, das ist schön, diese Lesart da drauf zu setzen. Und natürlich hat Männerforschung auch immer in dieser Form den Sinn, Alternativen aufzuzeigen, zu sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten, also ne, Mittelschicht, Männlichkeit ist nicht der einzige Weg zum Glücklichwerden. Aber nichtsdestotrotz bedeutet also die Verweigerung ein Risiko. Und heutzutage wirkt sich aber sozusagen der Gang in die Mittelschicht auch schon wieder als Risiko aus. Und diese Paradoxie, die spüren jetzt Individuen als Vernichtung, als Scheitern, auch als individuelles Scheitern und bilanzieren das eben dann für sich individuell auch so, dass sie eben aus dem Leben scheiden. Trotzdem muss man sich fragen, warum ist sozusagen der Suizid die letzte Möglichkeit, da eine individuelle Lösung zu finden. Man könnte sich auch andere Lösungen vorstellen. Aber das ist sozusagen eine Form, die vor allen Dingen auch die männerbewegte Männerforschung natürlich sehr betroffen macht.
Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen brutal so. Also das ist ein bisschen, das ist jetzt wieder dieser gewaltige Abstand. Ja, wenn man sagt, ja, also im Prinzip gibt es auch noch andere Lösungen. Wenn man Biografien ernst nimmt und ihre Prägung durch die Gesellschaft und durch sozusagen auch die Erwartungen, dann ich will jetzt nicht sagen, muss man hinnehmen, dass die sich unter bestimmten Umständen dann umbringen, aber man muss es zumindest muss es in einer gewissen Stärke so verstehen, denke ich mir, dass man jetzt nicht sagt, ja Kind, es gibt noch andere Sachen. Hm. Ja? Also das.
Ja, aber die Betriebe zum Beispiel könnten auch sich andere Modelle entwickeln, sozial oder bei Personalabbau zu betreiben. Also wenn sie sehen, dass die Leute dann wie die Fliegen sich da vor die U-Bahn werfen und es ist wirklich so, es ist jetzt nicht übertrieben, auf bestimmten Linien in Tokio, Chuo-Linie zum Beispiel, da kann man sonntags fast gar nicht mehr fahren, weil also man muss mit 4-stündigem Vorlauf das Haus verlassen, um sicher irgendwo anzukommen, weil, oder übertreibe ich jetzt, weil unter Garantie auf dieser Fahrt eben ein Suizid passiert. Und das ist ja auch appellativ. Also ich könnte mich auch, ich weiß, es klingt jetzt sehr zynisch, aber ich könnte auch andere Formen des Suizids wählen. Also es wird ein appellativer Suizid gewählt, der ja auf irgendwas aufmerksam machen soll, die Gesellschaft. Und die Gesellschaft reagiert im Moment überhaupt nicht darauf. Also es wird nicht mal diskutiert, es wird hingenommen. Und also so nach dem Motto, gut, das ist sozusagen jetzt das Ende des Abbaus der Vollbeschäftigung oder so.
Aber könnte es denn nicht sein, dass diese Tradition des Selbstmordes, die ja viel länger ist und vielleicht auch religiöse Gründe da immer noch mitspielen? Denn dieses Land hat ja nun eine unendlich lange Tradition.
Würde ich ganz klar widersprechen. Es mag eine Rolle spielen, vielleicht, dass die Schwelle niedriger ist, aber wenn man sich den ganz genauen Kontext dieser Suizide anschaut, dann haben diese Männer alle eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und in unseren Policen, wenn sie eine Risikolebensversicherung abschließen, ist dann steht in der Police drin, Suizid ist ausgeschlossen. Das ist in Japan nicht so. Das heißt, im Falle eines Suizids tritt dann eben 300.000 Euro Zahlung an die Familie ein und damit ist die Familie dann auch ökonomisch abgesichert.
Ja, dann wäre das Problem doch leicht zu lösen, wenn man die Policen ändert.
Ja, wenn man das Thema so angeht, dann ist es leider so. Aber man muss sozusagen den Kontext immer genau betrachten, warum passiert das so. Trotzdem wirkt es sich also sozusagen an Männern aus? Warum begehen Männer diesen Suizid? Wie gesagt, es gäbe auch andere Möglichkeiten.
Vielleicht sollten wir mal einen kurzen Blick auf die Frauen werfen, damit das alles nicht so traurig ist. Denn sie bringen ja auch völlig neue soziale Schichten von Frauen ins Spiel. Die, das müssen Sie jetzt aussprechen, diese Millionärinnen, wie werden die genannt?
Millionese.
Die Millionesen, ja. Ja, wollen Sie was dazu sagen? Was ist das für eine Schicht? Was ist da neu?
Ja, es gibt einen japanischen Soziologen. Also vielleicht darf ich das doch nochmal, damit das nicht ganz so sprunghaft hier alles rüberkommt, nochmal mit meine Kapitelfolge ein bisschen retten. Also mit dem nüchternen Blick auf die Statistik der zunehmenden Unverheirateten oder Ledigen. Man kann ja dennoch über solche Prozesse nicht sprechen, wenn man das nicht auch statistisch nachweist. Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, die heiraten nicht mehr. Woher weiß ich das? Und im Übrigen heißt das auch nicht, sie sind immer einsamer und immer alleiniger, sondern sie heiraten erstmal nur nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass sie sich sozusagen von der Gesellschaft oder von Familie als Konzept verabschiedet hätten, sondern man muss das ganz genau betrachten, gerade weil sie dieses hohe Ideal von Familie und Mittelschicht und so weiter im Kopf haben, gehen sie da nicht mehr rein. Das Zweite ist jetzt, dass es auch Theoretiker gibt, die eben gerade diese Phänomene angefangen haben zu analysieren, die eben diese zunehmenden Unverheirateten als Parasiten bezeichnen. Und jetzt aber auch beobachten, dass die Frauen in gewisser Weise die Gewinnerinnen sind dieser Auflösungsprozesse. Also die Männer sind sozusagen jetzt die Verlierer, die Frauen sind die Gewinnerinnen. Die Frauen gehen jetzt in die Vollbeschäftigung rein, die für die Männer nicht mehr so gut bezahlt da ist. Und es ist offensichtlich jetzt eine zwar sehr, sehr dünne, aber doch nachweislich wachsende Schicht von jungen, alleinstehenden Frauen, die Millionesen deshalb genannt werden, weil sie ein Jahreseinkommen von 1 Million Yen haben. Das ist umgerechnet, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 70.000 Euro. Nee, sieben, Moment, hilf mir mal. Hä?
Einkommen?
Das wäre nicht so ungefähr. Also 100 Millionen.
Also ich kann das vielleicht anders erklären. Das sind die Damen, die die Handtaschen von Hermes, Prada oder Vuitton haben. Das kommt ja bei Ihnen auch vor. Und vielleicht könnten wir langsam mal auch ein bisschen so auf Ihre Sicht auf Japan kommen. Mir scheint, dass fast alles, was europäisch und amerikanisch ist, unglaublich schnell aufgesaugt werden kann. Und vielleicht noch eine sprachliche Nebenbemerkung. Das Buch ist auch insofern sehr interessant. Man merkt, dass man im Japanischen jedes europäische oder fremdsprachige Wort einfach weiter benutzen oder umwandeln kann. So ist das schöne Wort, sprechen Sie es doch auf, die Arbeit.
Arubaito.
Ja, und der Freelancer ist der
Frita.
Ja, also das ist
der
auch
Jobber. Der Jobber ist der
genau.
Der Arbeiter ist einer, der einen Nebenjob ausübt, und ein Frita ist ein, es ist also aus Free Arbeiter, ein nicht sozialversicherungspflichtig arbeitender Arbeitnehmer.
Ja, ein 1-Euro-Jobber vielleicht
genau.
Noch dazu.
Praktikant, ja. Oder wie das hier genannt wird.
Ja. Ja, da sind wir doch wirklich in unserer Gegenwart angekommen. Ja, aber ich war jetzt gerade bei der Überlegung, wie weit es nicht alles auch europäische Entwicklungen sind oder dass es sich parallelisieren lässt.
Natürlich lässt es sich parallelisieren, und es wäre auch sehr interessant gewesen, eine vergleichende Studie aufzumachen, die zeigt, wie diese Prozesse in den europäischen Ländern ablaufen. Und gerade, also ich war ja, bevor ich meine jetzige Stelle angetreten habe, 2 Jahre in Tokio am Deutschen Institut für Japanstudien, wo eine große angelegte Studie über demografischen Wandel läuft und eben die Frage, warum heiraten die Leute nicht mehr, warum bekommen sie keine Kinder mehr und so weiter, warum werden sie immer älter, und es lässt sich halt feststellen, dass die japanische Gesellschaft sehr viele strukturelle Ähnlichkeiten aufweist mit der mit südeuropäischen Gesellschaften wie zum Beispiel Italien, Griechenland oder auch Spanien, weil das auch Gesellschaften sind, in denen die Familie als soziale Absicherung sehr wichtig ist.
Wir haben ja ein Publikumsmikrofon, haben wir eins, oder? Ja, und wir sehen hier von vorne sehr schlecht, aber wenn jemand mal so machen würde, dann könnten wir das Mikrofon dahin reichen.
Gar nicht, sozusagen.
Ja, die Ankündigung kommt zugegebenermaßen jetzt etwas überraschend. Der letzte Hinweis ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde her. Möchte jemand eine Frage stellen oder einen Kommentar abgeben? Das ist wie üblich nicht der Fall. Das Publikum ist so wenig emanzipiert. Die wollen ja immer die Show von vorne genießen.
Ja, also dann kommen wir doch vielleicht mal
auf den Film.
Das sowieso auch noch dazu. Aber Sie haben eben schon gesagt, eigentlich liegen solche vergleichenden Studien im internationalen Maßstab näher. Demontieren Sie da nicht eigentlich Ihre Branche? Oder arbeiten Sie sowieso schon vergleichend?
Nein, also warum sollte es? Es ist, das geht jetzt sozusagen in die Geschichte der Japan-Forschung hinein. Ich wollte jetzt keine Disziplin-Diskussion machen hier, aber natürlich, Sie sprechen eine wichtige Fragestellung an. Also wir haben eigentlich innerhalb der Japanologie, der klassischen Japanologie, eher Literaturforschung gehabt und vielleicht so etwas wie eine Einstellung zu Japan als das Exotische und Besondere, als das ganz andere. Und da war Japan so die Projektionsfläche für die Sehnsüchte der Europäer. Und damit hat man dann radikal aufgeräumt in den 70er Jahren und gesagt, nein, Japan ist ein Industrieland wie jedes andere. Und wir machen Industrieländervergleich und da ist Japan im Grunde, spielt da keine Rolle mehr als Besonderheit. Und jetzt sind wir so vielleicht doch wieder auf dem Mittelweg angelangt und sehen einfach, dass bestimmte strukturelle Eigenarten auch wichtig sind, um Japan zu kontextualisieren. Also wir können Japan, was heißt das schon so? Dann kam die Sprache auch von Japan als einer anderen Moderne oder einer verspäteten Moderne. Und dann sind wir sozusagen in dem, ne, was Steffi Richter immer die Sprache des Mangels genannt hat. Also dann ist immer das, was in Europa da ist, ist dann in Japan nicht da oder noch nicht so da. Und das ist, denke ich, ein etwas unerquickliches Bemühen.
Von der Verbreitung her wäre es doch sinnvoller gewesen, Sie hätten das Buch auf Englisch oder auf Japanisch geschrieben.
Auf Englisch, ja, sicher. Heutzutage müssen wir uns das immer fragen, ob wir nicht besser wahrgenommen werden, auf Englisch zu publizieren. Aber andererseits hat die deutschsprachige Japan-Forschung auch ihr Feld und ihre Leser. Aber ist richtig.
Also, wie viele deutsche Japanologen gibt es denn überhaupt, außer den Anwesenden?
Also ja, Japanologien in dem, ich sag mal, klassischen Sinne gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele, aber wir haben sehr viele Ostasien-Institute, in denen Japan-Forschung verschiedendisziplinär eingebettet betrieben wird. Ich glaube 16, 20
Personen oder Lehrstühle?
Also erstmal Orte. Personen, da ist jetzt die Frage, wen meinen Sie damit? Also wissenschaftliche.
Na, wenn ihr einen Kongress macht, wie viele Leute kommen da?
400.
400. Also 400 aktive und passive, also Zuhörer. Ja. So. Wie viele Japaner leben in Düsseldorf?
7000.
Und kommen die dann auch mal, ist man mit denen in Kontakt? Gibt es da einen Austausch?
Ja, aber nicht mit allen 7000 auf einmal. Natürlich, also es gibt auch ein sehr starkes Interesse an uns als Fach von Seiten der japanischen, also es gibt die japanische Industrie- und Handelskammer und verschiedene japanische Organisationen und wir schicken auch immer unsere Studenten los, um die empirisch zu erforschen und zu befragen.
Ja, dann kommen wir jetzt mal auf andere Medien.
Sie auf haben, den Film.
Ja, genau. Ich bin ja schon dabei. Sie haben ja, wie ich finde, leider als Exkurs am Schluss so eine Film- und Fernsehserie aufgegriffen. Und das fand ich deswegen interessant, dass es ja wohl eine Serie ist aus den 60er Jahren, Sehe ich das richtig?
Also die wurde 1969 zum ersten Mal und dann 96 eingestellt, weil der Hauptdarsteller verstorben ist.
Aber ohne Suizid.
Ich glaube, woran ist er? Lungenkrebs, glaube ich, oder Kehlkopfkrebs. War starker Raucher.
Naja, das fand ich jetzt insofern interessant, weil wir ja versuchen, hier so auch Verschiebungen und Widersprüche aufzumachen. Also das heißt, die Serie spielt noch Heile Welt. Sehe ich das richtig? Oder reflektiert so eine Art Vergangenheit? Nein, das ist jetzt meine bösartige Darstellung.
Nein, die Serie...
Mit dem schönen Titel.
Mit dem schönen Titel ist es hart, ein Mann zu sein. Ja. Also Tora-san, für diejenigen, die sich mit Japan ein bisschen auskennen. Also diese Hauptfigur Tora spielt eben in dieser Serie einen Mann, der ein absoluter Loser ist, wie man heute sagen würde. Und der eben ein Gegenentwurf ist zu dieser Mittelschicht, Männlichkeit. Und der alles verkörpert, was sozusagen... nicht oder nicht mehr in Japan ist, in der modernen Gesellschaft ist. Und er ist natürlich eine Kunstfigur, aber er bedient sozusagen Ängste, Sehnsüchte, Aufstiegs- und Abstiegsbewegungen. Und er, also die heile Welt, die dort dargestellt wird, ist auch schon nicht mehr da zu dem Zeitpunkt, wo der Film ausgestrahlt wird. Sie wird im Film reanimiert sozusagen.
Aber wenn Sie beanspruchen, über Diskurse zu reden, da wäre das doch eigentlich wichtig gewesen, solche und vielleicht auch andere mediale Produkte, die dem Trend entgegenspielen, auch stärker zu berücksichtigen und nicht nur als Exkurs.
Ja, ich habe das jetzt als Exkurs gebracht, weil meine Arbeit eigentlich keine Medienanalyse sonst gebracht hat. Aber ich wollte unbedingt auch eine Medienanalyse mit hineinbringen. Also ich werde nochmal überlegen, ob ich das dann weiterhin das Exkurs nenne, wenn Sie sagen, das wird dann so abgerückt. Es ist exemplarisch. Ich wollte exemplarisch aufzeigen, also wie wird konkret damit umgegangen? Und es wird ja vielleicht scheinbar eine Gegenwelt aufgemacht, aber es rekurriert ja die ganze Zeit auf die Mittelschicht. Also die Mittelschicht ist ja sozusagen im Hintergrund permanent das Thema und auch das Problem. Und diese Kunstfigur, dieser Loser, ist ja nur dazu da, um sozusagen der Mittelschicht zu signalisieren, seid froh, dass ihr nicht so seid wie ich.
Na gut, also diese Analyse kann einleuchten oder nicht. Auf alle Fälle kriegt man dann am Ende des Buches, wo dieses dann plötzlich kommt, ein nachträglich großes Bedürfnis, nicht nur, dass das vorher schon gekommen wäre, sondern man kommt dann auch ein bisschen ins Trudeln und denkt, warum ist das jetzt diskursanalytisch exklusiv angelegt sozusagen? Warum sind, oder diskursgeschichtlich, warum sind Diskurse so wichtig? Ist das sozusagen eine methodische Beschränktheit der Autorin, jetzt im guten Sinne eine Selbstbeschränkung? Oder ist es auch einfach eine traditionelle Herangehensweise, wo bestimmte schriftliche Quellen privilegiert werden? Eigentlich von dem Film, von dieser einen Filmanalyse her, sieht man sofort, dass man natürlich auch auf andere Medien hätte ausgehen können, auf die Künste im weitesten Sinne, aber auch auf Alltagskultur, dass man noch Beobachtungen anderer Art hätte privilegieren können. Ich meine, jetzt ist es immer ein bisschen ungerecht von einem Buch, was einem bis zum Schluss soweit eingeleuchtet hat, dann am Schluss zu sagen, ja, warum hat es nicht noch mehr gebracht? Das ist mehr oder weniger auch ein Qualitätszeichen für das Buch, wenn man plötzlich mehr davon erwartet, als es eigentlich bringen kann, weil es hat ja nur 200 Seiten und so weiter. Aber trotzdem wäre es ja jetzt mal eine interessante Frage. Also sollte man solche Untersuchungen, die sowas wie Querschnittsanalysen bieten und gleichzeitig in einem Kapitel über Politik, Ökonomie und diskursive Ereignisse reden, kann man die weiterhin so aufbauen oder fehlt eigentlich jetzt auch nach der Einsicht der Autorin da eine Dimension, die man durchaus also unproblematisch jetzt vom Methodischen her hätte reinbringen können? Oder ist das nochmal ein Schritt, den man, wo man nochmal einen Aufwand treiben muss?
Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du meinst mit warum wird sich sozusagen auf den Diskurs beschränkt. Es ist ja auch eine Geschichte und auch die Gegenwart, also auch die letzten 50 Jahre sind Geschichte.
Gut, aber wegen der Geschichte will ich das Buch nicht lesen. Also jetzt sage ich mal so ganz grob, diese Geschichte von Japan, die kann ich auch woanders haben. Was mich interessiert an dem Titel ist das mit der Männlichkeit. Hm. Und das mit der Männlichkeit, das kriege ich nicht so richtig raus, wenn ich was über Ehe und Verheiratetenraten lese, sondern das kriege ich eben raus, wenn du auf diese Beispiele zu sprechen kommst, auf diese bewegten Männerclubs und auf diese Leute, ob sie jetzt im 19. oder im 20. Jahrhundert leben, die auf einmal unzufrieden sind mit ihrem männlich sein und so weiter. Das sind diskursive Realitäten, die da zur Sprache kommen. Das ist das, weswegen ich das Buch gelesen habe und zwischendurch habe ich mich halt gebildet, ja, notgedrungen.
Also erstmal denke ich nicht, dass Diskurse sozusagen nur legitim sind aus literarischen, künstlerischen oder medialen Diskursen heraus, sondern auch eine ökonomische Analyse der Mittelschicht ist ein Diskurs, weil es wird sozusagen gefragt, auch nach bestimmten Selbstbildern, also wie findest du, dass du zur Mittelschicht gehörst, ja oder nein, warum nicht, dann ist das schon ein Diskurs, weil natürlich damit auch eben Vorstellungen transportiert werden. Und also das ist erstmal willkürlich zu sagen, also man muss doch klar trennen zwischen sozioökonomischen, statistischen Analysen und dem Diskurs dazu und so. Also der Diskurs ist auch für mich nicht abgehoben, irgendwie schwebt nicht darüber so zufällig, sondern die diskursive Realität ist seit der Moderne einfach ein Bestandteil. Sie ist unsere Realität.
Trotzdem ist es doch ein Unterschied. Männlichkeit kann ich in die Gesellschaft hineinlesen, genau wie die Rolle der Frau ich in die Gesellschaft hineinlesen kann. Ich kann dann jede Gesellschaft, jedes historische Faktum nochmal erzählen, mit einem speziellen Hinsicht sozusagen auf diese
ja,
Sache.
Ja, damit verdeuche ich bestimmte
Prozesse. Ist das, ja,
das willst du nicht hören.
Nee, das will ich nicht hören. Das kann man immer machen. Ja, das ist sozusagen eine Einstellung der Methode, während das Material in deinem Buch, was faszinierend ist, ist da, wo, wenn ich so sagen darf, wo die Japaner selber reden, also wo diese japanischen Problematisierungsweisen zur Sprache kommen. Ja?
Aber der Film redet auch selbst. Also okay. Da reden auch Japaner.
Und was noch? Was hätte man noch reinnehmen können? Also zum Beispiel Theater, nicht nur in historischer Perspektive, auch, was weiß ich, hätte man Kleidung reinnehmen können oder Kunst, spiegelt sich da auch sowas wie so Problematisierung von Männlichkeit?
Ja, also das kannst du jetzt unendlich aufmachen. Also ich könnte jetzt in Japan, in Tokio, in
also es wird methodisch unkulturiert,
ST-Salons gehen, also sogenannte von Ästhetik, SUT auf Japanisch, SUT-Salon, das sind Salons, die sich speziell an männliche Kundschaft richten. Und wo junge Männer, die seit neuestem sehr körperbewusst werden, sich zum Beispiel einer Ganzkörperepilation unterziehen für 300 Euro. Das ist total angesagt. Und es gibt auch Studien darüber. Und das ist auch sehr interessant, weil es sagt natürlich etwas über veränderte Männlichkeit und Selbstbilder von Männern und so weiter aus. Aber das Sammelsurium ist sozusagen unendlich erweiterbar, ja. Und natürlich, man könnte auch noch jetzt Kabuki mit reinnehmen oder so, aber das ist doch jetzt nicht der Punkt.
Ja, aber jetzt, also das finde ich jetzt aber auch unmöglich. Also diese Art sozusagen der historischen, also Sammelsurium zu nehmen und ich könnte auch noch Kabuki nehmen und so, das bedeutet doch, dass der Gegenstand was Beliebiges hat. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass die Gegenstände so beliebig sind.
Nein, du hast gesagt, hätte man nicht noch mehr japanische Stimmen zur Sprache bringen lassen können. Und ja, hätte man natürlich. Aber es ist auch irgendwo begrenzt und ich werde sozusagen deinen Kommentar zum Anlass nehmen, das nochmal stellenweise zu überdenken. Empirisch, was du jetzt sozusagen einklagst, ist die Ebene, also du sagst jetzt sozusagen, ich hätte das jetzt doch mal noch mehr interessiert, wie die Japaner sozusagen sich selber empfinden dabei. Nicht? Also nicht so sehr mein Blick darauf, sondern wie empfinden sie sich jetzt, wie stellen sie sich jetzt dabei dar? Und kann man machen, aber ich ziehe diese Grenze nicht zwischen empirischer Aussage und Diskurs. Also die ist willkürlich. Und auch ein Film ist eine
sowohl empirische Aussage, ein Kommentar zur Welt, und es ist ein Diskurs. Und man müsste sich natürlich dann vielleicht noch im Vergleich andere Filmwerke angucken, die das ganz anders thematisiert haben und so. Ja, dann wird das Buch 1000 Seiten stark.
Werfen wir doch nochmal einen Blick auf Japan in Deutschland. Also ich habe hier den Murakami hingestellt, den ich jetzt sicherlich auch wieder falsch ausspreche. Und ich habe selbst etwa 3-4 Examenskandidatinnen, die über Yoko Tawada schreiben. Und es gab ja letztens auch diesen Film von Doris Dörri, die Kirschblüten. Also ist es so, dass zurzeit Japan in Deutschland in ist, oder ist das ein Zufall im Moment?
Ja, Japan ist enorm in. Japan ist cool, kann man vielleicht so sagen. Japan hat ein starkes popkulturelles Element der Attraktivität, vor allen Dingen unter jungen Leuten. Und wenn wir unsere neu eingeschriebenen Studierenden befragen, sag mal, warum studieren sie eigentlich Japanologie oder was hat sie daran interessiert, dann, ich denke, dann kommt zu 98% die Aussage, oder zu einem sehr hohen Prozentsatz jedenfalls die Aussage, ich interessiere mich für Manga, für Anime und für solche Pop, also Animationsfilm, Zeichentrickfilm, aber auf einem sehr hohen Niveau. Murakami Haruki, den liebe ich auch sehr, aber der ist überhaupt nicht typisch japanisch, wenn man das überhaupt so sagen kann.
Warum?
Ja, warum?
Ja. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Geht die in diese Richtung?
Also von wegen, ist schon an, ja? Also von wegen typisch japanisch. Ich habe es vielleicht verpasst. Oder ich krieg's noch nicht ganz raus. Was ist wirklich die Besonderheit? Also was ist der wirklich Unterschied? Also Ende der Vollbeschäftigung, das haben wir ja auch. Also Sie haben den Südeuropa-Vergleich gezogen. Mir ist sozusagen diese Krise, die ja dramatisch sich offensichtlich äußert, ich habe sozusagen, vielleicht wäre es einfacher, wenn Sie den Loser nochmal erklären würden in der Serie oder so. Mhm. Also ich habe es im Detail noch nicht ganz verstanden, was ist der Unterschied? Also zwischen der Krise oder die japanische Mittelschicht, die da, die Männlichkeit, die da in die Krise gerät im Vergleich zur deutschen Mittelschicht, zum deutschen ehemaligen Familienalleinernährer, der Hausfrauen-Ehe ist eben auch, also das sind ja ähnliche Prozesse. Ich habe es irgendwie noch nicht ganz verstanden.
Was ist das Besondere, das japanisch Besondere daran? Das ist nicht meine Fragestellung gewesen.
Aber Sie können uns doch was dazu sagen.
Zum einen habe ich versucht, nachzuweisen, dass das Besondere, was wir an Japan feststellen können, schon wieder konstruiert ist. Also es wird von den Japanern ja selber so konstruiert, und es muss ja auch noch einen Grund geben, warum sie das Buch dann mal lesen wollen. Also wir haben ja dann zum Beispiel auch in dem juristischen Diskurs in der frühen Moderne, wo es darum geht, ein bürgerliches Gesetzbuch zu schaffen, geht es dann darum, zum einen also zum Beispiel den französischen Code Civil zu übernehmen, ihn aber trotzdem anzupassen an eine Realität, von der dann behauptet wird, also in den Diskursen behauptet wird, wir sind aber besonders japanisch und wir können nicht den Code Civil zu 100% auf Japan übertragen. Und dann werden eben besondere soziale Muster und soziale Strukturen, wie zum Beispiel das Ehesystem, das japanische Haussystem, das Stammfamiliensystem, das wird dann als das besonders Japanische definiert. Ja? Aber ich werde natürlich immer irgendwo weltweit sagen können, ja, aber ein Stammfamiliensystem gibt es auch in Afrika. Was ist jetzt das besonders Japanische? Das ist ja genau die Sache, warum muss denn immer das besonders Japanische herausgearbeitet werden? Warum gibt es sozusagen dieses Bedürfnis, das auch diskursiv zu konstruieren?
Aber Sie hatten ja nun gerade eben Murakami als nicht japanisch bezeichnet, also scheinen Sie ja auch an eine Substanz zu glauben.
Ja, Murakami ist, ja, was heißt, er ist nicht typisch, also er ist so wenig typisch wie Mishima oder andere auch. Also er hat einen ganz spezifischen Stil. Er lebt in Amerika schon sehr lange und ist auch sehr stark zum Beispiel von amerikanischen Autoren und deren Art und Weise, Chandler zum Beispiel, sehr stark beeinflusst. Und orientiert sich auch daran. Also von daher kann man da auch Einflüsse sehen, die nicht japanisch sind. Ja.
Was aber für fast alle Künste gilt. Eben.
Gut, dann haben wir am Schluss des Gesprächs den Gegenstand wieder verloren. Das ist ja nicht schlecht, weil das eine gewisse Offenheit bedeutet. Ja? Also ich meine, das haben wir jetzt auch nicht gewollt und gewünscht, mit diesem Gespräch sozusagen die Unverständlichkeit und Fremdheit von Japan zu etablieren, sondern...
Nein, es geht nicht darum, dass ich Konstruktivismus, es wird jetzt sozusagen von mir so ein Konstruktivismus eingeklagt, das wäre ein bisschen widersinnig, sondern ich habe versucht, auch bei den Diskursen über Männlichkeit die Orte aufzuzeigen, wo sozusagen das typisch Japanische aus Sicht der Diskurse definiert wird. Zum Beispiel bei diesem Loser oder bei dieser Serie wird ein Japan vorgeführt als traditionelles und verloren gegangenes Japan, was im Grunde das Japan vielleicht der unteren Schichten ist, also eben nicht Mittelschicht, sondern der unteren Schichten, in denen all das zur Sprache kommt, zum emotionalen Ausdruck gebracht wird, was eben die Mittelschicht sozusagen sich nicht mehr traut zuzulassen, also zum Beispiel die Affekte, die Schlägereien untereinander, also Gewaltausbrüche, dann wieder vertragen, dann isst und trinkt man wieder miteinander zum Schluss und so weiter. Man schlägt sich und verträgt sich und
na
so.
Gut, aber ja, das kann man jetzt wahrscheinlich auch so weiter fortführen. Also es gibt so Ansatzpunkte. Ne?
Aber nein, aber das ist sozusagen aus Sicht des Films ist das, so, was dann da vorgeführt wird, dieses Downtown Tokio, Japan. Ja, oder das Japan, was sozusagen permanent vom Kapitalismus auch bedroht wird, wobei dann gleichzeitig aber der Kapitalismus sich da auch ganz heimisch fühlt. Und es ist eine sehr komplexe, man kann das auch nicht so einfach schwarz-weiß jetzt darstellen. Es geht sozusagen einerseits um eine patriarchale Kritik, dann wird der Patriarchalismus aber wieder positiv eingeführt. Also mein Kollege hat mir auch dann vorgeworfen, ich wäre nicht Patriarchalismus kritisch genug gewesen mit dem Film. Aber so einfach ist es eben auch nicht.
Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum.
Endlich. Ja, ich habe... auch noch eine Frage, die nochmal zurückgeht. Eigentlich sind es zwei Fragen. Die erste ist, das, was eigentlich der Diskursanalyse immer vorgeworfen wird, dass sie ja nicht mehr von Realitäten spricht, sondern nur von diskursiv erzeugten Realitäten. Ist das sozusagen auch das, womit du in dem Buch selber haderst, dass du sozusagen auf der einen Seite soziologische Wirklichkeitsbeschreibung auch mit reinnimmst, zwar sagst, dass sie diskursiv sind, aber sie ja trotzdem brauchst, um sozusagen globale Strukturen erstmal zu beschreiben, also sozusagen es gibt doch irgendwie eine Wirklichkeit, an der ich mich erstmal festhalte, um überhaupt vergleichen zu können. Das ist die erste Frage, die eher so methodologisch ist, und die zweite ist eher persönlich, wie du dich selbst reflektierst als Wissenschaftlerin, die über Männlichkeit forscht, die du ja selber in dieser heterosexuellen Matrix gefangen bist, sozusagen. Ne? Also,
Woher wissen Sie das eigentlich?
Ich denke mal, das ist jeder mehr oder weniger. Ne?
Ja, jetzt sind wir wieder bei der Frage, was ist Feminismus? Wer darf Feminist sein? Dürfen Frauen Feministinnen sein? Und was ist mit männlichen Feministen? Und was ist, wenn ich Männer erforsche? Also ich finde es einfach interessant. Wie gesagt, mein ursprünglicher Ansatz, diese Thematik aufzugreifen, war die Entdeckung eines männlichen Feminismus in Japan. Also Männer machen sich plötzlich Gedanken über die Frauenfrage und über sich selbst natürlich dabei. Das fand ich interessant, weil ja das, und das ist jetzt vielleicht sozusagen meine implizite Kritik am Feminismus, die dabei zur Sprache kommt, dass ich denke, Feminismus kann sich nicht darin erschöpfen, Männern zu unterstellen, dass sie sozusagen in der patriarchalischen Dividende immer nur die Interessen der Männlichkeit vertreten. Sondern es geht mir darum, aufzuzeigen, und das hat ja Foucault im Grunde auch gemacht in seinen Büchern über die Geschichte der Sexualität, oder das sind ja Diskurse von Männern, die sich selbst zum Problem werden. Und das hat er sich angeschaut. Wie wird dieses sich selbst zum Problem werden thematisiert? Und das finde ich interessant. Vielleicht wollte ich dann das so ähnlich machen wie Foucault. Ich glaube nicht unbedingt, aber ich finde jetzt die Frage so ein bisschen so, wie positionierst du dich da? Bist du jetzt eine männerbewegte Männerforscherin? Ja? Vielleicht, aber ich möchte trotzdem den männerbewegten Männerforschungsdiskurs auch von oben anschauen dürfen. Trotzdem will man natürlich was damit bewegen, ist ja klar. Ich meine, irgendwo geht es auch um Selbstreflexion. Also,
aber ich glaube, das ist ein bisschen auch was Ulrich Schneider eben gesagt hat. Ne? Mhm. Also, dass man immer dazwischen schwankt, zwischen objektiver Beschreibung und sozusagen diesen appellativen Stimmen eine Stimme zu geben. Ne? Das heißt, das wäre ja dann dein eigener kritischer Impetus, den du daran setzt. Also du als natürlich. Wissenschaftlicher siehst dich ja nicht nur als Beschreibender.
Weil ich sehe eine gewisse Paradoxie darin, dass ein junger Japaner zu mir kommt und sagt, also morgen trete ich in die Firma ein. Bin sehr stolz, dass ich diese Anstellung in der Firma gefunden habe, aber das ist der Anfang vom Ende meines Lebens. Das sagt ein 29-jähriger Japaner oder ein 24-jähriger Japaner. Jetzt sagt Ulrich, ja genau, das möchte ich gerne hören oder so. Ne? Aber da muss man sich ja irgendwo fragen, was ist passiert? Oder was passiert da, wenn die Leute sozusagen keine Alternativen haben? Oder wenn sie die Alternative eingehen, des eben Frita-Daseins, dann bedeutet das der Abstieg für sie. Und zwar massiver Abstieg, vielleicht sogar Verarmung im Alter. Also das ist doch auch eine gesellschaftliche Frage, dass wir sozusagen auch Idealen hinterherhängen. Also wir sagen, Mittelschicht ist gut und stabil und prima und das sollte nicht verschwinden und so. Und trotzdem heißt also jetzt Leben in der Mittelschicht, heißt der Abstieg. Also muss man sich ja fragen, was ist da passiert? Und das ist auch eine Faktorenanalyse, die selbstverständlich nach Alternativen sucht. Aber das ist nicht das erste Ziel meines Buches, Alternativen aufzuzeigen.
Also wir sitzen hier vorne ja, um das ein bisschen rauszukitzeln. Wir danken dem Frager. Das hat jetzt auch noch mal ein bisschen mehr rausgekitzelt, was sozusagen hinter einer Autorpersönlichkeit steckt. Ich glaube, wir können das Gespräch jetzt in den inoffiziellen Teil überführen, hier jetzt gleich und dann natürlich, wenn das Buch endlich rauskommt. Wann soll das denn sein?
Dieses Jahr.
Das ist ja wohl das Mindeste. Vielen Dank, Annette Schardt-Seifert.
Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Darf ich ganz kurz nur noch mal sagen, ich freue mich sehr, in Leipzig zu sein. Ich sehe zwar niemanden, es ist so eine dunkle Silhouette, aber ich freue mich über alle, die ich hier kenne, die gekommen sind und ich hoffe, wir kommen heute noch ins Gespräch.